Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend im Besenwagen zu einem fruchtigen Sauvignon Blanc und Lachs auf Reis. Heute muss ich mir keine komische Geschichte aus den Fingern ziehen, wo wir denn heute mit dem Besenwagen hingefahren sind, denn ich bin heute wirklich mit dem Besenwagen irgendwo hingefahren und zwar durch die halbe Republik, gerade von Köln nach, wo sind wir hier eigentlich, Hannmünden, ins Werratal.
Da kann Fossi direkt mal verbessern.
Wie hast du es gerade genannt?
Hannmünden.
Hannmünden, ja, und der Punkt, muss ja den Punkt noch sagen, Hann.Münden.
Wie heißt das denn richtig?
Nee, Hann.Münden.
Komm, du hast mich heute schon 17 Mal verbessert.
Nee, mach ich nochmal. Mach weiter.
Auf jeden Fall freue ich mich, so weit gefahren zu sein, auch wenn unser Gast das nicht ganz glauben konnte gerade, weil eine Folge ansteht, ja, die ich, wie gesagt, schon länger irgendwo im Hinterkopf hatte. Spätestens seit Rafa uns so ein bisschen unter die Arme greift mit dem Besenwagen, war klar, dass wir eine Folge über EF machen. Und da Andreas Klier, der einzige Deutsche, er kann mich vielleicht gleich berichtigen, bei Education First ist.
Ja, stimmt schon.
Ja? Ja. Ist er uns heute ausgeliefert. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Ich bin Andi Stauff.
Ja, ich bin Andreas.
Der Andreas Klier sitzt heute mit uns im Education First Team Hotel bei der Deutschland-Tour. Und ich dämpfe am Anfang ganz kurz die Stimmung, bevor wir hier richtig loslegen, denn wir haben uns auf die Fahne geschrieben und auch versprochen, dass wir was ansprechen hier. Vielleicht kann Paul gleich nochmal kurz auf die Historie des Ganzen zurückkommen. Auf jeden Fall ist von dem Team P&S, einem deutschen KT-Team, vor, wann war das?
Ich glaube im April oder Mai müsste das gewesen sein.
Im Rennen in Belgien oder was? Oder in Luxemburg?
Nee, ich glaube in Luxemburg bei der Flash de Süd war.
Ein Fahrer sehr schwer gestürzt und der ist jetzt nach längerem Krankenhausaufenthalt und eben erste Ausheilung seiner diversen Verletzungen zu Hause und das Team hat ein gewisses kleines Crowdfunding gestartet und ja, da haben wir auch gesagt, da helfen wir mit, das zu verbreiten und werden das auch über unsere Social Media Kanäle nochmal über den Link posten. Ja, ich dachte nur so, keine Ahnung, wenn es einem von uns passiert, dann würde ich auch wollen, dass das geholfen wird. Rückenwind für Casey heißt die Aktion. Gut, dann zum aktuellen Geschehen des Rennens, wo wir uns hier quasi im Verlauf befinden. Ich habe zu Eingang mal eine kleine Frage, weil ich was nicht mitbekommen habe, was Andi mir hier 100 pro beantworten kann. Nämlich ist Jonas Rutsch hier bei Lotto Kernhaus am Start. Und der ist, glaube ich, gestürzt bei der Avenir. Ist jetzt aber hier am Start. Was war los und ist er fit?
Er selbst ist nicht gestürzt, aber bei einem Sturz kam ihm ein Rad entgegengeflogen. Und ein Teil des Fahrrads, wahrscheinlich Kettenblatt oder sonstige Kante, hat ihm dann zwei Finger an der Hand aufgeschnitten, die dann mit 4 und 2 Stichen genäht wurden. Und deswegen ist er halt an der Hand so ein bisschen bewegungseingeschränkt und ja, wollte natürlich sich das Rennen trotzdem nicht entgehen lassen. Hat sich an den Start gestellt, hat aber auch jetzt so ein bisschen gesundheitliche Probleme, so wie er mir eben am Telefon noch gesagt hat. Und ja, jetzt mal schauen, wie die letzten 2 Tage hier noch so für ihn verlaufen. Bis jetzt war es eher so nicht so nach seinen Vorstellungen auf jeden Fall.
Sonst läuft's okay für Lotto, ne? Hatten gestern Huppertz in der Spitzengruppe, hat sich ein bisschen gezeigt.
Ja, ist also die Rundfahrt ist ja sehr gut besetzt. Also im Vergleich zu letztem Jahr, also eine deutliche Steigerung drin. Ich glaube, so viele World Tour Teams bei einem.
Ich glaube, für die ASO oder allgemein ist das zweit. Nee, nach der Tour und Paris-Roubaix, wenn du Punkte irgendwie nimmst, ist es das drittbestbesetzte Radrennen.
Ist ein brutales Line-Up hier auf jeden Fall.
Ich weiß, dass die zwei oder drei Teams ausladen mussten.
Ja, Movies.
World Tour Teams.
Ja. Ja. Movies hat auch richtig stunk gemacht. Ja.
Hier eigentlich reinzukommen als World Tour Team.
Ja, genau. Wie kommt das?
Dass man
gute Straßen, gute Hotels, gutes Radrennen.
Also es bewerben sich wirklich so viele Teams dann darum?
Absolut. Du musst sehen, Tourende ist am Tag X. Danach hast du so und so viele Wochen bis zu welchem Ziel auch immer. Und irgendwie musst du dich vorbereiten. Und ich denke, Garen und Co. nehmen das praktisch sozusagen als Vorbereitung.
Ja.
Leute aus der zweiten Reihe nehmen das, um zu gewinnen. Die dann auch noch schneller fahren als Leute aus der dritten und vierten Reihe. Und so kommt es einfach zusammen.
Und ist ja grundsätzlich schön.
So läuft
schön.
Dann halt auch für die KT-Fahrer hier. Also
ja.
Die ja, haben ja nicht so viel zu melden, einfach, sagen wir mal. Ne?
Ist ja grundsätzlich schön, dass da auch irgendwo die ASO guckt, die Deutschlandtour wieder so ein bisschen aufzublasen. Ne? Also scheint ja so zu sein, dass es da auch auf Zukunft geplant ist. Oder wie seht ihr das?
Er muss aber jetzt, glaube ich, schon sagen, dass man an dem jetzigen Punkt, wo man ist, schon am Ende angelangt ist. Also was die Teams angeht, du kannst...
Ja, die Teams, aber nicht die Strecke und die Länge. Und
ja, aber also ich glaube nicht, dass in den nächsten zwei...
Die Attraktivität vielleicht auch.
Ja gut, aber ich meine, also wenn wir jetzt bei den World Tour Teams bleiben, wo willst du noch hin? Also du kannst höchstens noch die zwei, drei mehr einladen. Dann musst du KT-Teams zu Hause lassen. Das ist aber von dem Konzept passt nicht rein. Von daher, ich glaube, du ein besseres Starterfeld als jetzt kriegst du fast nie mehr hin. Also es wäre einfach hier am Start, es ist unglaublich. Und ob es noch länger wird in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich nicht, was ich jetzt so gehört habe. Zumindest was ich gehört habe, nicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Bleibt man wahrscheinlich mal bei 4 Etappen. Und eine Kategorie höher noch zu gehen, also World Tour, wäre nicht unbedingt förderlich für den deutschen Radsport. Sicherlich gut, dann kannst du alle World Tour Teams einladen, aber dann dürfen KT-Teams nicht mehr fahren. Und das wiederum ist nicht wirklich zuträglich für den, was wir hier in Deutschland irgendwie mal schaffen wollen langfristig.
Also die ASO hat ja einen 10-Jahres-Vertrag mit der... oder mit der Deutschlandtour kann man ja nicht sagen, aber
für, die also Lizenz
hat
die
Rechte,
gekauft.
Genau, ja. die Rechte auf 10 Jahre. Und ich habe jetzt gehört, dass die ASO die Deutschlandtour wirklich zur drittgrößten Rundfahrt ausbauen will über diesen Zeitraum. Also vielleicht stimmt das, was du sagst, so die ersten ein, zwei Jahre. Da
drittgrößten was? Einwöchigen?
Rundfahrt,
oder?
Nee, also schon nach...
Über Vuelta.
Giro und
ja,
Tour.
Aber es geht, glaube ich, auch um Bedeutsamkeit, nicht um die Anzahl der Renntage. Ich meine, so eine 3 Wochen...
Wie das genau aussieht, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber das ist dann schon so für... das ist irgendwie das Ziel der ASO, weil...
Und ich nehme noch eine Schorle.
Ja,
aber, ja also, das sind halt natürlich Pläne, wie das in der Realität umzusetzen ist. Ist die andere Sache, weil jetzt auch schon im zweiten Jahr es keinen Hauptsponsor für die Rundfahrt gibt, keine Trikotsponsoren.
Das stimmt nicht. Da hast du übersehen, dass Vodafone neu eingestiegen ist.
Ist aber nicht der Hauptsponsor.
Ja, na gut, aber
und will sogar nicht so wirklich mit dem Rennen verknüpft werden. Also es ist halt echt immer noch in Deutschland so eine schwierige Situation mit den Unternehmen und der Wahrnehmung des Radsports.
Ja, okay, aber dann warum steigt so ein Unternehmen wie Vodafone ein, wenn es nicht mit dem Rennen verknüpft werden will? Und ist dazu ja auch noch dann quasi medial bei ZDF zu sehen mit Gigasprint, was ich was da steht. Genau. Also ist ja nicht so, dass es gar nicht wahrgenommen
wird. Das wollen die. Also die wollen, dass die Fernsehwerbung, diesen Werbeslot wollen sie schon haben, weil natürlich viele Leute die deutsche Tour gucken, es sind auch viele Leute am Straßenrand. Aber so als Unternehmen will man nicht so eng mit dem Rennen verknüpft sein, dass es heißt Vodafone Deutschlandtour. Und das finde ich halt schon immer noch erstaunlich, so, dass die Unternehmen in Deutschland wirklich davor zurückschrecken, irgendwie mit Radsport in Verbindung zu stehen. Und das ist explizit der Wunsch gewesen von Vodafone. Und
das ist natürlich so ein 10-Jahres-Plan sehr ambitioniert auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Das steht und fällt natürlich alles mit den Sponsoren, die sich da engagieren wollen oder nicht. Ja.
Vor allem ist das Problem ja auch so ein bisschen mit der, was ich halt irgendwie immer sehe, also ich arbeite ja in dem Feld noch aktiver als du, im KT-Bereich und Nachwuchs, dass du halt, wenn du so eine Rundfahrt aufpumpst, du halt im Prinzip alles hinten dran irgendwie eigentlich mitwachsen musst und wenn das nicht mitwächst, haben wir irgendwann so eine riesengeile Tour hier. Aber die KT-Teams können es nicht mehr fahren, wir können Frankfurt schon nicht fahren, was relevant war. Und dann werden die Teams irgendwann auch wegsterben, immer weiter, werden sicherlich welche bleiben, aber die Anzahl, die wir jetzt haben, die wird dann immer weniger werden, weil wo können wir hingehen? Und ich meine, der Schritt für ein deutsches KT-Team zu einer Pro-Conti-Lizenz, da reden wir momentan, auch wenn viele immer diesen Wunsch äußern, aber ich weiß nicht, ob die sich mal mit Zahlen beschäftigen. Die meisten deutschen KT-Teams, wir wissen, was die haben und da fehlen mal mindestens 3,5 bis 4 Millionen, um irgendwie ein KT-Team auf die Beine zu stellen, was dann auch überhaupt eine Möglichkeit hat, bei so einem großen Event zu starten. Also ich meine, sobald die World Tour Rennen fahren willst, musst du einen Blutpassport rein. Und der kostet ja schon, vielleicht kann Andreas dazu was sagen, aber der kostet ja auch schon ein paar Zehntausende Euro. Von daher, allein das Budget musst du erstmal frei haben. Also das sind ja ganz andere Klassen. Und deswegen hoffe ich, dass, wenn die Deutschlandtour wächst, alles drumherum mitwächst. Ja, und die ASO oder auch oder die GFR, was es ja ist in Deutschland, quasi auch dafür sorgt, dass vielleicht 1.2 Rennen entstehen oder die Bundesliga irgendwo anders hinwächst, sodass die nachhaltiger wird und die Teams eine Chance haben, sich irgendwie zu entwickeln. Weil, wie du schon sagst, ich meine, die KT-Teams kriegen ja alle eins auf die Nase. Wenn das die nächsten 3-4 Jahre so weitergeht, ist es auf jeden Fall nicht förderlich.
Ja. Ich meine, was du angesprochen hast, ja, ist letztendlich ein Messer mit zwei Klingen. Ja. Jeder von uns hier und jeder Radsportfan in Deutschland hätte ganz gern, dass die Deutschland-Rundfahrt, die, wie du sagst, drittgrößte Rundfahrt, grundsätzlich die drittgrößte Rundfahrt ist. Ob das dann passiert oder nicht, hängt ein bisschen davon ab, wie der finanzielle Push im Background sein wird. Auf der anderen Seite möchte kein Mensch, dass der Radsport in Deutschland stirbt. Das heißt, kleinere Teams sollen mit Garen Thomas und mit Alaphilippe um die Wette fahren. Ja. Ob sie dann mit können oder nicht, sei mal dahingestellt, interessiert letztendlich auch niemanden. Ja. Hauptsache, sie fahren mit Hinz und Kunz. Ja. Wie ich schon sagte, Messer mit zwei Klingen. Ich glaube, dass sie da sehr vorsichtig sein müssen, mit was sie sich da wünschen oder was sie aufbauen wollen. Grundsätzlich arbeite ich ja in diesem World Tour Team. Bin gerne in Deutschland. Und würde mir wünschen, dass es so ein Rennen gibt in Deutschland. Wo man sagt, wow, ja, lass uns vorbereiten auf die Deutschlandtour. Und nicht so wie jetzt, lass uns die Rennen vorbereiten mit der Deutschlandtour.
Das wäre meine nächste Frage und, gewesen.
Auf der anderen Seite bin ich froh, dass 3, 4, 5, 6 wegen mir können hier 8 kleinere Teams am Start stehen. Wenn denn Garen Thomas und Co. am Start stehen. Wenn die Leute sagen, es ist eine ganz feine Linie, auf der du gehen musst und es ist, glaube ich, unheimlich schwer für eine Organisation der größten ASO, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube auch, dass wir das Thema hier tot diskutieren könnten. Ja. Nur letztendlich ist es halt wichtig, dass der deutsche Radsport sich hier zeigen darf im eigenen Land. Und wenn ich dafür unterschreiben müsste, wie soll es denn nächstes Jahr sein, würde ich immer dafür unterschreiben, dass der deutsche Nachwuchs sich hier zeigen darf. Ja, ob die 10 Minuten später kommen, 5 Minuten in der Spitze sind oder das Bergtrikot gewinnen, das sei mal dahingestellt, ist auch völlig wurscht. Hauptsache, sie sind Teil der Party.
Ja, und im Endeffekt ist da wahrscheinlich der deutsche Radsport auch erstmal für sich selbst verantwortlich und kann froh sein, dass die ASO ihm hier dann hilft, eine Bühne zu haben.
Und eine ja, Bühne, so weit würde ich nicht gehen, weil wenn wir natürlich über den deutschen Radsport reden, ja, dann reden wir auch über den BDR und der BDR unterstützt seine Leute im Nachwuchs tipptopp, ja, bis zu einem gewissen Grade und ab einem gewissen Grade musst du praktisch deinen eigenen Weg gehen. So würde ich das nicht hinstellen. Letztendlich würde ich ganz gerne sehen, dass große Teams sich hier meinetwegen vorbereiten auf die WM oder Kanada oder was auch immer, schlag mich tot. Ja. Aber dass die anderen Jungs, die in Deutschland jeden Tag trainieren, im Winter und im Sommer und wenn es regnet und wenn es nicht mehr, dass die sagen, okay, ja, ich mache ein Selfie mit Alaphilippe oder keine Ahnung. Völlig wurscht, ja. Und das ist einfach eine Sache, die sie wahrscheinlich dann im Biergarten bei Freunden erzählen, ja. Ich war an der Spitze mit Alaphilippe und konnte sein Rad nicht halten oder, ja. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und ich finde, das gehört zum Radsport dazu, ja. Ehrlichkeit und Transparenz. Und das bekommst du nicht, wenn du alles in eine Box reinpackst, die World Tour heißt, wo du sagst, ehrlich, ja, der beste Gewinn, ja. Transparent, ja, bis zu einem gewissen Grad, weil nicht jeder mitmachen darf. Ja.
Ja, ja, da haben wir schon so ein bisschen meine nächste Frage eigentlich angeschnitten, nämlich mit einerseits mit welchem Line-Up du hier bist an Fahrern und zweitens mit welcher Ausrichtung dann, aber da sind wir wahrscheinlich schon da, wo du gerade gesagt hast, Vorbereitung auf WM oder was jetzt noch so Größeres kommt.
Boah, da kann ich nicht viel zu sagen, ja. Unser Mann, der hier eigentlich ein bisschen die Kohle aus dem Feuer holen sollte, hat er sich verletzt kurz vorm Rennen. Ehrlich gesagt, am Abend vorher mit Alberto Bettiol. Wir haben ein paar junge Fahrer hier. Ich würde sagen, unerfahrene Fahrer. Wir sind sowieso ein junges, offenes Team mit IF. Die passen gut zu unserem Team. Die haben es hier schwer. Sagen wir es mal so. Und ja, da hört es dann auch schon auf. Also ich glaube nicht, dass sich einer der Fahrer hier, oder ich weiß, dass sich keiner der Fahrer hier auf irgendetwas Größeres vorbereitet von uns.
Was meinst du damit genau, dass sie es hier schwer haben?
Ja, ich meine, heute sind wir, ich meine, du kannst mich verbessern, aber ich glaube 3000 irgendwas Höhen- oder Elevation-Meter gefahren. Über 200 Kilometer mit einem 45er Schnitt oder 46 oder wie auch immer.
46er fast.
Ja. Dass das nicht einfach ist, weiß jeder, der selber mal Radrennen gefahren ist. Und ja, die haben es schwer hier mit dem besten, sind 130 Starter, richtig, ungefähr. Die haben es schwer mit den besten 20% mitzufahren. Berghoch im Finale, wenn es dann wirklich um die Wurst geht.
Ja, man muss auch sagen, heute, wir springen jetzt gerade nach der zweiten Etappe von Marburg nach Göttingen und ich habe nur das Profil gesehen, was im Roadbook war und dachte, okay, gut, jetzt nicht einfach, aber nicht mega anspruchsvoll. Und dann, als wir die ersten Flachstücke laut Roadbook gefahren sind, dachte ich, okay, gut, das wird heute noch richtig lustig. Es war brutal, irgendwie nach 20 Kilometern hast du ja vorne eine Spitzengruppe mit 20 Namen, die irgendwie alle ganz weit vorne stehen im World Ranking oder einfach bei den ganz großen Rennen, World Tour Rennen, Weltmeisterschaften, wo auch immer, vorne rumfahren. Und Geraint Thomas nimmt da vorne irgendwie die Gruppe auch noch so halb mit auseinander. Denn Vincenzo Nibali dreht am Berg mal das Gas auf. Also es ist, war ein unglaublicher Tag und das ist auch wirklich nicht verwunderlich, dass, wie du schon sagst, so, dass halt junge Rennfahrer nicht mehr mitfahren können, weil da waren halt die weltbesten Bergfahrer zum Teil und Fahrer auf so einem Gebiet heute am Start und haben sich die Kante gegeben und haben Radrennen gespielt. Ich meine, selbst Alaphilippe hatte heute auf der Schlussrunde Probleme, Attacken zu folgen, weil er einfach so am Limit war. Und die alle haben es nochmal probiert, sind aufgestanden, hingesetzt wieder. Also es war also zum Zuschauen ein mega geiles Rennen. Man konnte ja leider nicht alles im Fernsehen sehen, aber heute hat man wieder gesehen, dass du nicht unbedingt schwere Bergetappen brauchst, um ja, sowas zu sehen wie heute. Und das war eigentlich noch viel interessanter als einiges, was ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe. Ja. Zumindest für mich vorne. Ja.
Nee, und das beweist, dass du das Format beibehalten solltest.
Ja.
Das Format, so wie es jetzt ist, ist okay. Ja, ist vielleicht sogar besser als okay. Ich glaube, wenn du jetzt in die Teamhotels von Ineos, Quicks, De König und Co. reingehen würdest und fragst, kommt ihr nächstes Jahr wieder, sagen die ja. Das passt. Ja? Das heißt, wenn du es anpasst, was schon passend gemacht ist, musst du vorsichtig sein und ja, ich hoffe, dass das Format so beibehalten wird. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde ja auch, dass die Etappen ja auch immer super aggressiv gefahren werden. Das war letztes Jahr schon so. Und dieses Jahr, heute hat man es ja besonders gesehen. Also passiert ja eher selten, dass dann so ein Fahrer wie Alaphilippe auf den ersten 50 Kilometern schon mal das Gas aufdreht. Und dann auch, wie du sagst, ne, alle, die da vorne in der Gruppe waren, es war ja Weltklasse besetzt. Ne?
Ja, das, also es ist halt, wie du auch sagst, es ist halt so die Kombination aus vielen Sachen. Einige sind hier zur Vorbereitung oder kommen gerade wieder irgendwie zurück aus der Rennpause. Das heißt, die wollen sich halt irgendwie auch belasten und denen ist das Ergebnis erstmal nicht so ganz so wichtig. Dann gibt es kein Zeitfahren, die Rundfahrt ist nur 4 Tage. Ja, man, dann kannst du halt irgendwie schon mal früh alles rausballern und ja, das ist halt so, die Kombination gerade ist einfach mega geil. Macht einen sehr schönen Rennverlauf, wie ich finde. Ja, also wie gesagt, heute war echt so eine Etappe, die war schöner als erwartet und hat mega viel Spaß gemacht, ja. Zum Zuschauen. Zum Radfahren sicherlich nicht so viel, aber zumindest zum Zuschauen.
Wie ist das Essen? Gut? Das Essen hier ist nämlich nicht schlecht.
Nur das Mikrofon ist so ein bisschen.
Also das ist...
Ja, ich weiß, aber das ist jetzt wirklich, seit ich hier bei der Deutschlandtour bin, mit Abstand das beste Essen. Und jetzt muss ich das...
Die Tomaten sind abartig geil.
Muss ich so...
Ich dachte, die sind so ein bisschen abgegammelt.
War, aber das richtig ist gut, das Fleisch war auch Hammer.
Ja, mega.
Das Bio.
So, Paul, du hast ja gerade schon gesagt, dass du das Rennen von vorne beobachten kannst, beziehungsweise halbwegs vorne. Du bist relativ nah dran. Ich weiß nicht, ob jeder schon mitbekommen hat, was du zu tun hast bei der Deutschlandtour, aber du kannst ja, glaube ich, gleich nochmal erklären.
Ja, also
selbst Andreas hat es nämlich noch nicht mitbekommen, was du zu tun hast.
Nee, aber bei Andreas ist
das
lustige.
Das liegt an meiner Autonummer.
Andreas hat noch nie mitbekommen, was Regulatoren machen. Und die Regulatoren, die gibt es seit über 10 Jahren bei der ASO. Das heißt also auch bei der Tour de France, Paris-Roubaix, eigentlich bei allen Rennen, die die ASO macht. Auf jeden Fall, das sind die Männer auf dem Motorrad in den roten Jacken. Die fahren entweder direkt hinterm Feld neben dem ersten Juryfahrzeug oder vor dem Feld auch neben dem anderen Juryfahrzeug. Und die Aufgabe ist im Prinzip, dass man die Kameramotorräder, die Marshals, die die Strecken absperren und die Polizei am Feld vorbei leitet. Das macht man, wenn man hinten fährt. Man ist sozusagen immer letzter Mann im Feld. Also man ist halt fast im Feld drin, und von vorne ist es so, dass du halt schaust, dass das TV-Motorrad nicht zu viel Windschatten gibt, was nicht immer gelingt, so wie heute, wo du dir eigentlich irgendwie einen Ast abwinkst, damit das Motorrad mehr Abstand hält und du auch mehrmals hinfährst und dir es aber einfach scheißegal ist, was du sagst. Und die dann trotzdem wieder zu dicht hinfahren. Und das gleiche ist auch mit den Fotomotorrädern. Da schaust du halt, dass die den Abstand zum Feld einhalten, um ja, Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen, wenn eine steile Abfahrt kommt oder halt eben in entscheidenden Rennsituationen, wie es heute mit Remco Evenepoel war und hinten dem Feld, was hart hinterhergefahren ist, dass du da halt auch die Chancengleichheit bewahrst. Ja. Und da bist du halt dann auch direkt dabei. Von daher sehe ich wirklich alles und ich muss sagen, ist ein mega geiler Job.
Ja, klingt cool auf jeden Fall. Jetzt Andi, erklär du noch mal kurz, wie die Jacke aussieht.
Hast du die Trillerpfeife dann eigentlich ausgepackt heute?
Ich habe die Trillerpfeife heute mehrmals auspacken müssen. Da kommst du dir echt wie ein Horst dabei vor, wenn du das machst. Also irgendwie wie so ein Oberlehrer. Aber sonst nehmen die dich halt nicht immer unbedingt wahr. Aber das ist halt, mit dem Kameramotorrad ist echt krass. Also das sind richtige Atzen. Ja. Also die machen halt einfach, was sie wollen.
Vielleicht wetten die einfach auch immer auf die Rennen, oder? Dass die so ein bisschen verfälschen.
Ja, aber das ist halt wirklich, also ich meine, wie viel man hinten aus dem Auto sieht, weiß ich nicht, aber das ist halt echt krass zum Teil. Ich meine, du sagst ihnen das halt, dann fahren sie mal kurz für ein paar Sekunden nach vorne und dann lassen sie sich wieder zurückfahren, wieder dichter ran, weil natürlich das Bild dann besser wird. Aber das geht halt nicht. Und ich habe vorhin auch mit den Verantwortlichen gesprochen, da meinte er auch, seit Jahren haben die einen Fight. Also die Regulatoren und die Jury mit den TV-Motorrädern sind natürlich voneinander abhängig. Aber das ist halt, die sehen halt kein Problem. Der Regisseur hier in der Kabine am Ziel sagt halt, ja, ich will ein geileres Bild. Na gut, da fahren die halt dichter ran. Aber das ist halt, so gerade heute, das ist halt einfach scheiße, weil das sind halt immer ein paar Mal Sekunden, wo du im Windschatten bist und da hast du einen Vorteil, das ist einfach so.
Ja, ja, vielleicht noch kurz zur Jacke. Wer das Musikvideo von Michael Jackson Thriller kennt, die sieht eigentlich genauso aus.
Ja, das stimmt schon. Also, wenn ich dann mit meinen Doc Martens und meinen zugeschnürten schwarzen Arbeiterhose zurückgehe und die Jacke ausgezogen habe und mein T-Shirt reingesteckt, sehe ich aus wie aus dem dunklen Bereich Deutschlands auf jeden Fall, mit kurzen Haaren. Die Jacke dazu passt sehr gut, ja.
Dunkel mit Strobo, oder?
Das klingt so ein bisschen, wie wenn ein Regulator nicht wirklich alt wird mit dem ganzen Stress.
Ja. Also die Regulatoren, die ich getroffen habe, die sind alle mega fit, rauchen und trinken sehr viel Bier auf jeden Fall.
Okay.
Dein
Job, Stoffi. Alter?
Weiß ich nicht, aber das Interessante ist ja wirklich, dass Prudhomme war Regulator, bevor der Chef wurde. Und alle, die jetzt irgendwie bei der ASO was zu sagen haben, waren alle mal Regulatoren. Also es ist okay, so quasi...
Ehrlich gesagt weiß ich das.
Das weißt du.
Ja. Yeah.
Also wusstest du schon, was Regulatoren sind?
Ich wusste, was es Regulatoren gibt.
Du wusstest noch nicht, wie sie aussehen.
Richtig.
Gut. So gut, dann kommen wir mal zum Thema Deutschland-Tour zum Ende. Und kommen zum Thema...
Wir wollten gerade noch klären, was Stauffi macht. Weil Stauffi macht nämlich was sehr Interessantes. Der fährt Champagnerflaschen durch Deutschland.
Bin im Wellnessbereich tätig. Champagner... Also kann jeder seinen Teil dazu denken, oder?
Eigentlich nicht.
Ja, ich bin hier tatsächlich Chauffeur für die geladenen Gäste der GFR, also der Tochtergesellschaft der ASO. Und dafür werden dann auch gerne ehemalige Rennfahrer genommen, damit einfach so ein bisschen Sicherheit gewahrt ist beim Überholen von Gruppen und so. Dass,
ja, und ich meine, du hast ja auch mehr so zu erzählen kennt, als ne? Jemand, der extern ist.
Okay. Ich bin vorhin mit Stauffi Auto gefahren. Also das Thema Sicherheit.
Das ist einmal dahingestellt. Hauptsache die Leute, die geladenen Gäste hatten einen schönen Tag.
Genau.
Geprüfte Sicherheit.
War da immer ein gutes Feedback.
Tragt ihr Helme?
Nee. Ich habe ja ein richtiges Auto, also nicht, ist kein Motorrad.
Mit nee, ich meine auch im Auto.
Aber ja, nicht auf dem Kopf.
Noch nicht.
Gut, dann Schluss mit Thema Deutschlandtour. Start Thema Andreas Klier. Da wir uns heute zum ersten Mal begegnen, wusste ich natürlich grundsätzlich gar nichts, außer dass ich natürlich als Radsportfan den Namen kenne von früher. Hm. Weil du mal Rad gefahren bist auch. Und das im pinken Trikot, was jeder kennt. Aber ich dachte mir so, frag doch mal jemanden, den du kennst, der ihn kennt. Weil ich habe tatsächlich schon von mehreren Leuten gehört, Andreas Klier ist ein guter Typ. Also bin ich grundsätzlich erstmal mit einer positiven Einstellung reingegangen in diese Podcast-Folge, die wir davor hatten. Und dann frage ich natürlich Klemme, meinen Freund, der nämlich den Namen schon mal in den Mund genommen hat und ich wusste so, ah ja, der hat mal irgendwas Positives gesagt und Dominik, sag mir doch mal was zu Andreas Klier.
Bruder, ich habe keine Ahnung, was ich dir da erzählen soll. Die einzige Geschichte, die ich weiß, ist nur, dass ich Kontakte mich mit Andi Klier hatte, die waren eigentlich immer ganz cool. Also ich bin mit dem immer gerne trainieren gefahren. Der wusste halt immer so jeden Stein in Flandern und wo man wie nach vorne fährt. Wenn man hinten im Feld war, konnte man sich immer ganz gut an ihm orientieren, weil man genau wusste, dass er zur richtigen Zeit wieder nach vorne fährt. Und wenn man dann Eier genug hatte, dann konnte man einfach am Hinterrad sein und war dann halt in einer idealen Position, wenn man irgendwie in den Berg in Flandern oder so reinfahren musste. Und die andere Sache, die ich noch hatte, war, dass ich irgendwo bin ich, glaube ich, aus dem belgisches Rennen gefahren, nachdem ich da in Samyn gewonnen hatte. Und das war ja da der erste Sieg für Leopard. Und der kam ja so zu mir und meinte so, ja, herzlichen Glückwunsch zum Vertrag auf Lebenszeit. Und ich sagte, hä, wie meinst du das denn jetzt? Und er sagte, ja, du hast jetzt für das Team irgendwie das erste Rennen gewonnen und dann wird das sozusagen safe sein, dass du da in der Geschichte da drinnen bleibst. Aber ja, wie gesagt, das kam ja dann alles ein bisschen anders. Aber selbst ein großer Geist wie Andreas Klier kann sich natürlich mal verkalkulieren und eine falsche Hypothese aufstellen, was in dem Fall so war. Aber ja, letzten Endes persönlich mag ich ihn echt richtig gerne.
Ja, sag mal schöne Grüße, wenn du ihn wieder siehst.
Das mache ich auf jeden Fall. Ja, und da steigen wir ja gleich ein. Du warst irgendwo ein Klassikerspezialist früher, ne?
Ja gut, mir blieb nichts anderes übrig. Ich war zu praktisch zu dick, um Berge zu fahren. Mhm. Ja. Und zu schwach, um irgendwas anderes zu machen. Und hab 10 Jahre in Belgien gewohnt. Und war eigentlich relativ gut die ersten 2-3 Jahre, wo ich da gewohnt hatte.
Mal ganz kurz, wo hast du in Belgien gewohnt? Aber nicht in Kelmis?
Denderwindicke. Hieß das Dorf. Erst Denderhoutem, das 5 Kilometer weg von Ninove, das alte originale Ziel von der Flandernrundfahrt. Mhm. Und dann praktisch 3 Kilometer weg von der Ziellinie in Denderwindicke. Und hatte ich meine feste Trainingsgruppe mit von Petegem, Mario de Klerk, Serge Paget, der leider nicht mehr unter uns ist, und Gerd van Born. Ich muss sagen, in den 10 Jahren, in der Zeit, wo Peter, Mario und auch Gerd noch gefahren sind, habe ich keinen einzigen Tag alleine trainiert. Also ich hatte eine echte Trainingsgruppe, ohne Powermeter, ohne Trainingsplan. Leute, die wussten, was sie machen und die Erfolge von den Leuten, leider nicht meine, ja, sprechen für sich.
Ja, also bei mir rufen diese Namen auf jeden Fall so ein bisschen Ehrfurcht hervor direkt. Mm.
Sehr coole Typen.
So was gibt's aber auch gar nicht mehr, ne?
Nee.
So Trainingsgruppen wirklich in Belgien, das, also als ich Profi geworden bin, da haben die dann schon alle irgendwie in Monaco oder sonst wo gewohnt.
Keine Ahnung, Weiß ich nicht, ob das noch gibt, dass du sagst, 4-5 Leute fahren immer zusammen. Ich weiß, dass Greg van Avermaet auch mit Nasen und Co. trainiert und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so eine Trainingsgruppe ist, die sich jeden Morgen an derselben Stelle trifft. Bei mir war das der Fall. Und der eine hatte praktisch jedes zweite oder dritte Jahr ein Weltmeistertrikot an, weil er Cross-Weltmeister war. Und der andere hat halt Flandern gewonnen oder eben war nur Zweiter oder was auch immer. Und du wusstest, okay, wenn du mit dem mitfahren kannst, bist du mit dabei im Business. Also wir sind nicht einfach so von A nach B trainieren gefahren, langsam, sondern ja, schnell.
Belgischer Style halt.
Ja, genau, so würde ich sagen. Wenn man
es halt noch kennt.
Ich kann mich noch ganz gut erinnern, das ist vielleicht eine funny Story, als mein erstes Training da machen musste, bin ich da hingezogen, lass uns sagen, an einem Donnerstag, und Freitag sollte ich dann mit Peter van Petegem trainieren, und ich war praktisch klein und dick und jung. Ja.
Wie alt warst du?
Wie alt, ja.
Gute Frage. 23, 24 um den Dreh rum.
Jawohl.
Er hatte sich vorbereitet für Falkenberg. Es war eine Woche vor Falkenburg. WM. Es war eine Woche davor. Er hatte praktisch sein Training da gemacht, ja. Und ich sollte da mittrainieren. Und komischerweise ist er entweder um 8 oder um 9 trainieren gefahren. Er ist nie später gefahren. Sollte ich dann um 8 Uhr losfahren, ja. Und ist okay. Dann habe ich ihn da getroffen. Saukalt war es. Und wir sind da halt in irgendeinen Wald gefahren und gefahren und gefahren, und dann kam da eine Welle, und so wie er es dann halt über die Jahre hinweg immer gemacht hat, hat er praktisch das Blatt stehen lassen und ist da hochgezogen, oder war es, wie heißt Fock?
Nebel.
Nebel, richtig. Da war so viel Nebel, dass du praktisch wirklich nicht weit gucken konntest, und der ist so schnell gefahren, dass er dann praktisch außer Sicht war, und anstatt Dankeschön. Und anstatt, dass er wartet, oder, ja, ist er halt einfach weiter trainieren gefahren. Nur wusste ich nicht, wo ich bin, ja. Ich habe ihn nicht mehr eingeholt. Den hat es einen Scheißdreck interessiert, ob ich abgehangen bin oder nicht, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da zurückgekommen bin. Dann habe ich ihn 2,5 Monate nicht gehört. Er hat das Telefon nicht abgehoben. Es war ein klares Signal. Er dachte sich wahrscheinlich, ja, der kleine, Deutsche da, ja. Und im Trainingslager habe ich ihn dann abgehängt, Mann gegen Mann, und danach sind wir jeden Tag trainieren gefahren.
Hast du auch so ein bisschen Wut im Bauch gehabt noch von der Situation dabei? Also hast du ihn absichtlich abgehängt, oder?
Natürlich habe ich ihn absichtlich abgehängt, natürlich. Aber nicht deswegen, aber einfach nur, um zu zeigen, dass ich trainiert hatte. Und danach hatten wir eine schöne Zeit, ich glaube 8 Jahre lang. Haben wir bestimmt jeden Tag zusammen trainiert.
Aber wie kam es, dass du nach Belgien gezogen bist?
Ich musste. Ich hatte damals bei Team Nürnberger, bin ich Rad gefahren. Zweite Kategorie, würde ich jetzt sagen. Pro Continental, würde man es heute sagen.
Ja, GS2 hieß es damals.
Ja, GS2. Ja. Wir sind damals Mallorca-Rundfahrt, wurden wir eingeladen. Und ich hatte meinen Kumpel, meinen besten Kumpel im Radsport, Roman Stoffel, gesagt, komm, lass uns 6 Wochen nach Mallorca gehen. Haben wir 3 verschiedene Hotels genommen, damit wir keinen Lagerkoller bekommen. Und dann im Anschluss sind wir die Rundfahrt gefahren, und dann, keine Ahnung, am zweiten Tag oder so, ging es nach Pojenza, und bist du aus diesem Dorf Altgudia rausgekommen. Seitenwind, Mapai mit Vandenbroek, Steels, Museo, die ganzen großen Namen. Alle auf die Kante genommen, und vor mir war Ete, den ich nicht zu gut kannte, aber halt immer als dicker Mensch bist halt immer im Sprint ein bisschen mit dabei gewesen, konnte nie an ihm vorbeifahren, aber ja. Und hab Ete damals so, wie würde man es beschreiben, ja. Also Ete ist von der Straße abgekommen, und ich hab dann noch das letzte Rad bekommen und bin dann aber nur Zweiter geworden in der Steels, und hatte dann aber das Leader-Trikot. In der Zeit gab es noch ein gelbes Trikot bei der Mallorca-Rundfahrt. Und danach ist TWM, was dann TWM Frankfurt geworden ist, zu mir gekommen, und ich habe dann dort praktisch unterschrieben fürs Jahr drauf. Unter der Voraussetzung, dass ich nach Belgien ziehe. Und ich glaube, ja, kein Problem. Weil ich wollte wirklich unbedingt Radprofi werden. In der ersten Kategorie.
Und dann bist du aus München. Direkt aus München eigentlich, oder?
Aus dem Herzen Deutschlands, meinst du?
Nee, oder weißt du, Münchner Umland oder wirklich aus der Stadt?
Nee, ich habe auf einem Bauernhof gewohnt, 20 Kilometer außerhalb, unten im Keller.
Okay, also war der Schritt nach Belgien gar nicht so groß.
ich weiß nicht, was du meinst damit, aber in Belgien habe ich ganz gut gewohnt, muss ich sagen. Ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen, nicht weil ich meine Eltern nicht mochte, im Gegenteil. Wollte einfach allein sein. Bin in so ein, sozusagen, Kellerwohnung gezogen, in einem Bauernhof. Ja, und dann hatte ich eigentlich ein paar schöne Jahre. Ja, bin jeden Tag hier mit Roman Stoffel Rad gefahren und dann sind wir abends weggegangen und dann sind wir wieder Rad gefahren. Und dann sind wir wieder abends weggegangen und egal welcher Wochentag. Bis ich praktisch nach Belgien ziehen musste. Ja.
Ja, das ist immer betont, dieses Musste.
Ja, am Anfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jederzeit wieder zurück nach Gent ziehen. Ich liebe Gent, ich habe es immer gemocht. Und was ich wirklich sehr mag, sind die Belgier an sich. Ich liebe die Mentalität von Flanern.
Die sind zu dir als Radsportler wahrscheinlich auch.
Nee, nicht deswegen. Ganz gut. Nein, 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 es ist es eigentlich nicht. Ich sehe da viele Parallelen zu Bayern.
Das meine ich
das,
ja eigentlich.
Das musst du ausführen.
Nö, muss ich eigentlich nicht. nö, muss ich nicht. Aber es sind halt viele Parallelen, ja. Es sind ehrliche Leute, die direkt zu dir sagen, okay, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel müde wäre, würde ich zu dir sagen, es ist schön, dass du 4 Stunden gefahren bist, aber ich kann nicht mehr. Und dann gehe ich schlafen, ja, wenn es der Fall wäre, ja. Ich glaube nicht, dass du das von jedem erwarten kannst, aber von einem wirklichen Bayern oder auch einem Belgier kannst du das erwarten. Wie sich das dann entwickelt, letztendlich dreimal dahingestellt, ja. Aber du weißt, woran du bist. Und das Gefühl hatte ich immer in Belgien. Ja, Peter hängt mich ab im Nebel und ich bin irgendwo an der französischen Grenze und habe keine Ahnung, wie ich nach Hause komme, weil ich nicht mehr weiß, wie mein Dorf heißt, ja, und die Sprache nicht spreche, bedeutet praktisch, ich möchte nicht mit dir trainieren. Ja?
Logisch.
Und als Bayer hatte ich da 0,0 Probleme. Ich dachte mir halt, okay, wir sehen uns wieder und dann...
Du hast mich abgehängt.
Häng ich dich ab. Ja. Richtig. Ganz einfach.
Das ist legitim. Und
dadurch, dass er ein wirklicher Flame ist, hat er das auch bestanden. Und gut war. Gent ist eine geile Stadt und ich würde jederzeit da wieder zurückgehen, wenn meine Frau das okay geben würde.
Ja, das mit Belgien hat sich ja dann insofern auch ausgezahlt, dass du doch gar nicht so unerfolgreich warst, auch in diesen belgischen Rennen. Ich glaube, ein Monument konntest du nicht gewinnen, aber zumindest Zweiter werden.
Ja, leider. Ja, leider war ich nur Zweiter, ja.
Aber das damals auch ein Sprint?
Nee. Ich hatte allerdings mit Gent-Wevelgem, war ich der erste Deutsche, der jemals Gent-Wevelgem gewonnen hat.
Das habe ich auch noch auf dem Schirm, genau.
Sachen,
Burgi kommt danach, oder?
Ja, genau, ja. Burgi kommt danach und so weiter. Und,
auch ein Bayer.
Auch ein Bayer.
Na, das kann man so nicht sagen, ne?
Ja, okay.
Das kann man so nicht sagen.
Okay, dann führ das bitte aus mit Burgi, kein Bayer. Ja,
führ du es draus.
Ja, hast du Podcast doch schon mal gehört von uns?
Nee, habe ich nicht.
Nein, weil ich
Hast du den auch schon dabei gehabt, oder wie?
Das ist ein Streitthema bei uns, weil ich finde das nicht in Ordnung, dass er seine ostdeutsche Vergangenheit leugnet.
Nö, nee, finde ich auch nicht in Ordnung. Kann er sich ruhig anhören, ne?
Ja.
Ja, ist wirklich ist ein Dauerbrenner bei uns.
Ja.
Okay, kann man Paul auch verstehen.
Weil Bogi ja mittlerweile auch mit Lederhosen überall rumläuft, am Flughafen, egal wo. Ich hoffe, er zieht sie zu Hause im Bett mal wenigstens aus, aber sonst hat er sie ja immer an.
Ja, warum nicht? Eine schöne Lederhose ist. Ich habe mir erst letztes Jahr eine neue gekauft, weil ich aus meiner anderen...
Rausgewachsen bist?
Mehr oder weniger rausgewachsen bin. Eine schöne Lederhose ist was Schönes.
Echt?
Könnt ihr gucken, wie ihr wollt. Ja,
ein Ossi zu schätzen.
Eine schöne Lederhose ist ganz was Feines.
Aber die ist zu teuer für einen Ossi, weißt du? Ich meine, dafür
die ist scheiße teuer.
Dafür kriegst du einen halben Trabi wahrscheinlich.
Ja, wie kostet ein Trabi?
Aber so viel wie eine halbe Liter, weiß ich nicht.
Keine zwei Lederhosen. Mini.
Ja, was kostet nur eine richtige Lederhose?
Ja, von 800 kriegst du schon eine okay und dann 1400.
Ja, mal das zwei. Ist bestimmt ein halber Trabi, ziemlich sicher.
Kommt drauf an, ne?
So auf DDR-Mark
umgerechnet. Hirschleder ist das dann, ne?
Richtig.
Was ist denn das in Ostmark?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssten wir jetzt mal jemanden fragen hier draußen. Gerne bei Instagram beantworten, wie viel 1.400 € in Ostmark sind. Wissen wir, ob wir dafür einen Trabi gekriegt hätten.
Hätten? Ja, jetzt kriegst du keinen mehr, oder?
Für das Na, Geld. Jetzt bestimmt nicht mehr.
Ja, jetzt wo man am Sammerberg kann man sich das leisten.
Fakt ist, eine Lederhose ist was Feines.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich würde mich auch nicht sträuben.
Aber
800 €
muss man die einen, also richtig eintragen? Also ist es wie bei Lederstiefeln, dass du da auch raufpinkelst, um die irgendwie geschmeidig zu machen? Oder wie machst du das?
Nee. Das ist ein Gerücht, dass du in deine eigene Lederhose pinkeln musst, damit sie dir passt. Ja. Ist wahrscheinlich für Leute gemacht, die keine Lederhosen tragen. Sich eine kaufen und sagen, okay. Ja. Du trägst einfach ein, ganz normal. Jetzt im Sommer auf Mallorca trage ich keine Lederhose, sagen wir mal so. Ja. Das ist ein bisschen, ja, schwitzig vielleicht.
Also sonst hast du auf Mallorca auch mal im Winter eine Lederhose an?
Ja, wenn ich sie hier rauskram und hab Bock drauf, zieh ich sie an. Warum nicht?
Ja, ich meine, Mallorca ist ja Deutschland schon fast, also zumindest einige ja, Abschnitte von daher.
Wirklich.
Ja,
wirklich.
Einige Abschnitte.
Richtig. Ja. Es leben fest mehr Engländer dort als Deutsche. Eingeschrieben.
Okay.
Im, wie auch immer das heißt.
Sind wir leicht zum Thema abgekommen.
Was war das Thema eigentlich?
Deine Karriere.
Belgien.
Also über meine Karriere spreche ich nicht so gern.
Ja, dann...
Gibt's auch nicht so viel zu sagen, ja? Wenn du bei mir ins Haus kommst zum Beispiel, wirst du auch nie wissen, dass ich jemals überhaupt irgendwann irgendwie irgendwo Radrennfahrer war. Es war schon immer so, in der Zeit, wo ich Radfahrer war, hatte ich ein Trainingszimmer. Okay, wenn du ins Zimmer gegangen bist, wusstest du, dass ich Sport mache. Weil ich viel Indoor gefahren bin. Grund des Wetters in Belgien. Aber wenn du jetzt in mein Haus gehst, würdest du niemals erraten, dass ich überhaupt auch nur irgendeinen Sport gemacht habe. Und das ist auch gut so.
Völlig. Also.
Dafür hängen da jetzt ganz viele selbstgemalte Bilder.
Nee, die hängen, nee, die liegen.
Die liegen.
Ja, ja.
Aber ich will aber noch nicht zu viele. Ich will gerne noch eine Sache zur Karriere sagen, was ich als 2009 bin ich Profi geworden, aber ich bin halt natürlich davor schon einige irgendwie 1-1-Rennen gefahren, auch in Belgien und du warst auch ab und zu mal in Deutschland unterwegs. Du warst echt so der einzige, gefühlt der einzige deutsche Profi, der für mich so unnahbar war. Weißt du, also wenn man Profi wird, so wenn man Profi ist, ist man auf einmal so ein Status, Leute reden mit einem. Bei dir war nicht so das irgendwie Arroganz, aber so du warst irgendwie so weit weg von einem. Mhm. Also ich glaube, jetzt verstehe ich es auch ein bisschen.
Die beiden.
Ich treffe dich jetzt das erste Mal auch richtig und man redet miteinander. Mhm. Aber ja, das war echt, wenn es halt, dachte ich mir, okay, gut, war irgendwie nochmal so ein bisschen so ein anderes Level, weil halt auch in Belgien erfolgreich war es. Weil Belgien ist halt irgendwie nochmal eine andere Kategorie an Rennen für mich, als jetzt irgendwie eine Rundfahrt. Also, das ist ja da gut sein in Belgien, muss man glaube ich schon ein anderer Mensch auch sein. Also vom Charakter und von der Einstellung und also in vielerlei Hinsicht.
Nee, was du ansprichst, habe ich von nicht vielen, aber von einigen Leuten gehört. Und ist nicht so, dass ich mich deswegen entschuldigen muss, ja.
Nein, gar nicht.
Aber die Kollege von mir, Charlie Vigelius, bei uns verantwortlich für Performance im Allgemeinen, ja, fürs Sportliche, ist jahrelang bei Mapei gefahren, war eigentlich ein ganz guter Radrennfahrer. Er meinte, er hat sich nie getraut, mit mir zu reden. Und ich wüsste gar nicht, wieso, weil ich dachte eigentlich, ich bin immer ein netter Mensch gewesen. Aber ich kam wohl, so wie du auch sagst, nicht so rüber. Und ja, vielleicht muss ich mich jetzt doch entschuldigen dafür, oder nicht? Ich weiß es nicht.
Nein,
ich habe das nicht absichtlich gemacht. Ich wollte auch nie arrogant natürlich sein. Ja. Bin es eigentlich heute auch nicht. Nur was ich wirklich versucht zu tun, auch heute noch, ist, bis heute übrigens ist auch eine Ausnahme, ich gebe eigentlich nie Interviews oder...
Das wissen wir.
Ich versuche Arbeit und Privatleben extrem zu trennen oder wirklich einen Clear Cut zu machen und das hat mir damals gut getan. Ja, ich habe meine Arbeit gemacht und meine Frau hatte keinen blassen Schimmer, was ich mache und es hat sie auch nicht interessiert. Nicht im negativen Sinn, aber es war einfach kein Thema. Und das ist heute noch genauso. Und ich bin seit, was für sich, gefühlten 100 Jahren verheiratet. Und das ist auch eine feine Sache. Ich mag meine Frau noch immer, was auch nicht normal ist. Ja? Und wir planen, uns einen Camper zu kaufen, wo du sagst,
das ist ein großer Schritt.
X Quadratmeter, um zu leben und so weiter, weil die Kinder größer werden und ausziehen und so weiter. Ich glaube, das war ganz gut, dass wenn ich zur Arbeit gegangen bin, und habe mein Ding gemacht und habe mich danach bei Oscar Freire entschuldigt, dass ich ihm ein Headbutt gegeben habe und er im Weltmeistertrikot halt nicht mehr im Rad konsabel war. was ich ehrlich gesagt wirklich ein paar Mal gemacht habe, mich entschuldigt und habe mich aber auch wirklich entschuldigt bei Tom Bohnens Abschiedsfeier. Und er hat es angenommen. Also alles ist bestens. Ja, wie gesagt, ich wusste nicht, dass ich so rüberkomme. Und ich möchte die Zeit auch nicht zurückdrehen, weil ich bin davon überzeugt, dass ich meinen Beruf zu 100% ausgeübt habe, für das, was ich bekommen habe, mein Geld monatlich. Und dadurch verlierst du so ein bisschen die Liebe zum Radsport. Und die habe ich ungefähr seit einem Jahr wieder gefunden. Seit einem Jahr mag ich Radfahren mehr als wie...
Also selber Radfahren oder...
Nee, überhaupt. Vor 3, 4, 5 Jahren hat mich das nicht mehr so interessiert.
Aber du warst jetzt die ganze Zeit immer noch sportlicher Leiter, zum Teil beim BDR auch als, nicht als Nationaltrainer, aber halt verantwortlich für die Weltmeisterschaften, Olympische Spielen, glaube ich, auch sogar.
Das war so ein bisschen der Start. Das hat mir gefallen, dass du sagst, okay, Konkurrenzverhalten zwischen Greipel, Kittel, Degenkolb in Katar.
Ich finde es okay, übrigens schön, dass du es hier mal erwähnst.
Das? Ja, wie machst du das? Wie bringst du die an einen Tisch? Und von da zum Radsport hin, zum wirklich Thematik, dass du sagst, könnten wir bitte probieren, hier Radrennen zu gewinnen? Und dann merkst du, okay, es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Ja? Und Stück für Stück habe ich ein bisschen wieder die Liebe zum Radsport gefunden, zum Radfahren, was ja dann der Radsport auch wirklich ist. Ja, so wie wir vorhin angesprochen hatten, Deutschlandtour, junge Fahrer, junge Teams, das ist der Radsport, ja, nicht das gelbe Trikot, ja, sondern irgendwie muss der hinkommen. Und vielleicht war das früher mehr ein Beruf, ja, dass ich das praktisch kalt gesehen habe, wir sind hin, hatten entweder Vino am Start oder Ulle oder Ete oder was weiß ich, wer da alles im Team war, ja. Und wir mussten gewinnen. Also haben wir einfach gewonnen und sind ins Hotel und dann am nächsten Tag mussten wir halt wieder gewinnen. Ist halt Arbeit.
Was ich nicht so richtig rausfinden konnte in meiner Recherche und was ich dich fragen wollte, ist, diese sportliche Leiterkarriere, hast du die direkt bei Jonathan Waters angefangen?
Ja.
Ja, ne?
Ich bin damals Roubaix gefahren und bin in der Roubaix konnte ich hatte es einfach nicht drauf. Ja, ich glaube, mein bester Platz war 7. oder irgendwie sowas. Oder 8. Ich habe keine Ahnung. Aber ich war 4, 5, 6 Mal in der Gruppe, die praktisch die Entscheidung dann letztendlich für sich ausgefahren hat am Schluss. Konnte aber nie in dieser Gruppe bleiben. Ja. Beste Beispiel, Tom Bohnen, erste Jahr Profi. Vorne in Roubaix, zusammen mit meinem Kumpel Stavas Knaven, der jetzt bei Ineos ist. Und der ist gefahren und gefahren. Ja. Und wir dachten, und zwar Gegenwind. Also, dass du Gegenwind hast, hast du ungefähr 5 Minuten bekommen vom Feld, bevor das erste Pflaster anfängt. Ja. Mehr oder weniger immer so. Und der Bohnen ist gefahren und wir dachten immer nur, der Idiot. Ja. Gut, dass wir den dabei haben. Und so bei Kilometer 200 dachtest du dir, okay, hast du halt gerufen, kannst du mal ein bisschen langsamer machen oder da bin ich eben auch rausgeplatzt, so wie praktisch jedes Jahr, wenn ich mal in der vorderen Gruppe war, in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, war ich in der Spitze, habe einen Platten gefahren, bin zurückgekommen, habe wieder einen Platten gefahren, bin zurückgekommen und beim dritten Mal Platten fahren habe ich mich hingestellt, Mavic hat da angehalten, ich habe gesagt, fahrt einfach weiter. Dann bin ich mit den Platten zu irgendeiner Bike-Holiday-Firma gefahren aus Amerika, die Radreisen machen oder was weiß ich. Hab gesagt, ey, könnt ihr mich bitte hier zum Ziel fahren oder zur Verpflegung oder wohin auch immer. Und dann, da war ich noch vor dem Feld, ehrlich gesagt. Und dann haben die mich dahin gefahren zur Verpflegung. Bin ich mit den Pflegern zum Ziel gefahren. Und den einzigen Satz, den ich da noch erinnern kann, ist Gary Beckett, ein guter Freund von mir, leider jetzt nicht mehr im Team. Ein Pfleger hatte gemeint, yeah, would you like to have a Coke or would you like to have something else? So what would you like? Ja.
Und man muss vielleicht kurz zwischendrin sagen, da bist du bei Garmin gefahren, ne? Oder bei
richtig.
Garmin. Barracuda.
Ja, Garmin Barracuda, richtig. Ja. Und ich weiß noch, dass ich meinen Kopf zwischen die zwei Stühle vorne gelehnt habe. Ich sagte, I would just like that you shut the fuck up for the rest of the drive. Danach war es still, was vielleicht darauf zurückführt, wie du gesagt hast, ich konnte wahrscheinlich so sein, vielleicht bin ich auch immer noch so. Dann habe ich geduscht, bin ins Hotel gegangen, habe mir ein gutes Steak bestellt, habe mein Telefon genommen, habe JV getextet, habe ihm gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Radfahren, ob er Arbeit für mich hat. Er hat zurückgetextet, ja. Dann bin ich nach Hause geflogen am Montag. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hör auf. Das war's. Und dann war ich beim Giro als was auch immer, wie man das nennt.
Ja? Autofahrer.
Nee, ich bin da nur, überall nur im Auto gesessen, habe ich mit Pflegern mit, habe ich die Mechanik angeschaut, habe alles so ein bisschen geguckt.
Okay. Aber, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großer Zeitsprung ist, aber was ist denn jetzt eigentlich genau deine Aufgabe im Team? Also ich meine, ich habe jetzt dadurch, dass ihr ja jetzt auch viele Imagefilme macht und man viel sieht, was bei euch im Auto passiert, ist ja okay. Bei jedem Team auch anders, dann sieht man ja auch immer Charles Vigilius seine verschiedenen Persönlichkeiten am Funkgerät, was ich sehr belustigend finde, muss ich sagen. Was ist deine Aufgabe? Muss ich sagen, Sportleiter ist ja alles abzudenken, Logistik, Taktik, dann Streckenplanung, Stuff, also ist ja das ist einfach ein Unternehmen, was dahinter steckt.
Vielleicht kannst du ja sogar so ein bisschen deine Entwicklung bis dahin beschreiben, was du jetzt machst.
Mein offizieller Titel ist Technical Operations and Communications Manager, / sportlicher Leiter. Was ich mache ist Sponsorengespräche. Was ich mache ist, ich gucke, dass wir das bestmögliche Material haben innerhalb unserer Verträge, die wir unterschreiben, auch Richtung Zukunft, und entscheide mit, was gut ist und was schlecht ist, wenn es um Performance geht, wenn es um Material geht. Da geht es um Radsponsor, da geht es um Reifensponsor, da geht es um Laufradsponsor, da geht es um und so weiter. Und dann nebenbei bin ich noch sportlicher Leiter. Mein Hauptberuf ist das, was ich gerade zuerst aufgezählt hatte. Mein Nebenberuf ist im Auto sitzen und zu Charlie sagen, shut the fuck up.
Ja. Aber dann hoffe ich, dass du vor ein paar Jahren, als ihr noch den Einreifensponsor hattet, dafür nicht verantwortlich warst. Boah, ihr hattet ja sehr, sehr lange große Probleme mit. Also zumindest war
einige Probleme.
Hinter Garmin fahren immer eine Grundregel für mich oder für viele andere auch.
Ja. Damals hatten wir noch, die hatten die Gummimischung geändert, firmenintern. Und danach haben wir gewechselt, haben zu jemandem gewechselt, handgemachte Reifen. Nur wenn du natürlich 1200 handgemachte Reifen bestellst von jemandem, der die wirklich mit der Hand macht, ist es A, ein Kostenfaktor, und B, müssen die Reifen trocknen, geklebt werden und so weiter. Es war alles nicht ganz so einfach. Ich kann nur sagen, das Setup, was wir jetzt haben, hat uns beim Zeitfahren dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und bei normalen Rennen dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und die Entwicklung geht weiter mit den gleichen Sponsoren, die wir zur Zeit fahren. Und ab dem Tag, wo ich aus dem Auto bin, sprich am Sonntag, ist mein letztes Radrennen, habe ich etliche Meetings, die Richtung 2020 und 2021 gehen. Und es macht mir auch Spaß.
Das hast du damals schon so bei dem Cervelo-Test-Team, da hat das wahrscheinlich so ein bisschen angefangen, ne?
Richtig.
Ich kann mich daran erinnern, dass damals die Teamkollegen bei Quickstep noch gesagt haben, du wärst so ein absoluter Gegner von Carbonfelgen auf Kopfsteinpflaster gewesen zu Anfang, und dann warst du einer der Ersten, der dann wirklich Carbonfelgen auf Kopfsteinpflaster gefahren ist.
Richtig. Ich mache jetzt Ende September einen Test wieder in Roubaix mit was ganz Neuem. Mal gucken.
Holzfelgen oder
was? Nee. Ich hatte vor eineinhalb Jahren habe ich mit Tubeless angefangen, bin aber immer noch nicht da, wo ich sein möchte, weil ich den Reifendruck nicht halten kann. weil ich möchte sie ohne Sealant haben, dass du praktisch einen optimalen Rollwiderstand hast, basierend auf dem Reifen an sich.
Boah, aber das
und,
geht
im Zeitfahren schaffen wir es.
Ihr fahrt im Zeitfahren ohne Sealant?
Im Zeitfahren schaffen wir es und ist eine Kombination aus dem Anti- oder dem Tubeless Tape, praktisch im Felgenband.
Aber ist der Reifen dann konzipiert für die Felge? Also ist das kein Standardreifen dann mehr?
Momentan ist es kein Standard-Felgenband. Okay. Das reicht. Ja. Aber das kann ich nicht projizieren auf Straßenlaufräder beziehungsweise auf bestimmte Straßenlaufräder, die ich fahren möchte. Okay. Das ist so ein bisschen mein Beruf.
Ja. Nee, also klar, nicht in dem Ausmaß, aber wir haben halt auch mit Schwalbe eigentlich bei uns beim Team LKT auch relativ guten Partner, der da viel Geld und Zeit investiert. Wir haben auch viel rumexperimentiert irgendwie auf der Bahn, was Zeitfahren angeht, auch Laufräder und Reifen und Schlauch und auch ohne Sealant und sowas. Und gerade, dass sie das halten können, finde ich schon krass, weil das haben wir, also...
Wir fahren unsere Reifen dreimal. Also Warm-up, Rennen und dann tun wir sie eigentlich back.
Ja, gut, das können wir uns nicht leisten.
Zweimal. Unsere Laufräder werden nächstes Jahr von zwei oder drei anderen Teams gefahren. Das heißt, wir haben eine sehr gute Arbeit gemacht.
Also
ich habe eine gute Arbeit gemacht.
Ja. Also ihr fahrt quasi Produkte, die noch gar nicht so auf dem Markt sind. Und ihr habt ja schon einen Standardsponsor.
Jein. Nee, kannst du kaufen. Wahrscheinlich in der Kombination bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass wir sehr, sehr, sehr schnelle Laufräder haben im Zeitfahren. Und da sind wir auch stolz drauf. Und im Straßenrennen eigentlich auch. Was ich möchte, ist, mein Traum ist Paris-Roubaix Tubeless. Mit einem System, was kein Sealant hat, was praktisch ein Airbag ist.
Ja. Ich glaube, ist jetzt der Martin Elmiger der bestplatzierte Fahrer auf Tubeless. Ja. In seinem letzten Jahr bei EM oder ja, ich glaube ja, da wird der, was wird der? Top 10 auf jeden Fall. Fünfter genau auf Tubeless, ja. Ohne Platten.
Ja. Es geht gar nicht um Platten. Letztendlich Tubeless mit Sealant, irgendwo triffst du natürlich die Grenze und sagst, okay, Benchmark ist der und der Reifen mit dem und dem Laufrad, so und so viel Reifendruck. Und dann hast du einen Tipping Point, wo du sagst, okay, so und so viel Sealant und dann macht es keinen Sinn mehr. Ich würde ganz gerne was ganz Neues probieren, was viel schneller ist. Und bin mir auch ziemlich sicher, ich werde es schaffen.
Also das ist mir jetzt schon so nerdig, ne, worum es hier geht. Ich kann mich daran erinnern, da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal die Bayern-Rundfahrt gefahren, noch als KT-Fahrer. Da hatte ich einen Einteiler an, also einen Rennanzug. Und irgendwann ist Andreas hinter mir gefahren und hat über diesen Einteiler, also nicht über mich geschimpft, sondern überhaupt generell über Einteiler und Aero und all sowas, also völlig drüber abgeschimpft. Und jetzt bist du da angekommen, wo du wahrscheinlich früher am meisten drüber geflucht hättest.
Das ist absolut richtig. Ich habe in meinem ganzen Leben nur einen einzigen Training-Pfeil geschickt. An Charlie Vigelius. Der war damals sportlicher Leiter und ich war bei Garmin. Und ich musste einen Trainings-Pfeil schicken und ich habe dann einen Trainings-Pfeil geschickt. Und die Geschichte dazu ist, dass Charlie Vigelius und Alan Piper damals, die sportliche Leiter waren, eine Flasche Champagner aufgemacht haben. Das war auch noch im Trainingslager. Und danach haben sie nie wieder einen von mir bekommen. Ich war zu engstirnig in der Zeit. War praktisch nicht open-minded. Und heutzutage ist, wenn du über Performance redest, geht's von Helm über Brille, über Socken, vor allem Sockenhandschuhe. Klamotten an sich, bis hin zum Rad, ja. Das ist echtes Feintuning, was du machen musst. Wenn du das nicht machst, bist du raus. Und das ist eine Sache, die praktisch nie wirklich besprochen wird, weil es halt im Background einfach passiert, ja. Ich würde es eigentlich als Fulltime-Job bezeichnen, aber nebenbei bin ich halt sportlicher Leiter. Ja.
Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du gerade die Rolle ausfüllst. Ne? Aber
kann ich eine E-Mail schicken mit meiner Unterschrift? Klingt spannend. Denkst hier.
Klingt interessant und klingt auch so, dass du da einfach auch irgendwo den Freiraum vom Team bekommst, das zu machen, was du da machen willst.
Ja, musst du ja auch, ne? Ich meine, du musst ja auch rumexperimentieren, ohne dem geht es ja nicht. Also wenn du nicht halt irgendwie, also du musst, wenn du einen Schritt voraus sein willst, dann, ja.
Hallo Gerald. Nee, letztendlich ist es so. Wir haben natürlich Budget X, ein limitiertes Budget X für solche Dinge, ja. Und ich habe zum Glück ein gutes Verhältnis zu meinem Chef, zu JV. Und habe das Glück, dass ich nicht die ganze Zeit irgendeinen Report schreiben muss oder, ja. Sondern er vertraut mir, was ich mache. Und wenn wir uns dann sehen, 3 Tage vor der Tour, sagt halt, gut gemacht, oder er sagt, what the fuck. Ja, und wenn er sagt, what the fuck, dann muss halt in den nächsten 3-4 Tagen sehr viel passieren. Und dann geht's weiter. Ist eigentlich relativ einfach. Aber ich habe sehr viel Freiraum mit dem, was ich mache, und meine Arbeit wird akzeptiert und respektiert von JV. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Das ganze Team ist irgendwie ein riesen interessantes Thema, weil es ja irgendwie jetzt gerade so seit dieser Saison nach außen hin so aussieht, als versucht man den Radsport so ein bisschen neu zu erfinden. Und so mit dieser Nummer, wir starten jetzt bei unterschiedlichen Events, wir haben irgendwie so vielleicht auch einen verschiedenen aufgestellten Roster mit verschiedenen Teams da drin. Und lustigerweise, das war im Winter schön zu lesen und irgendwie spannend. Und dann hat es lustigerweise noch funktioniert. Also ihr wart wirklich im Frühjahr unheimlich erfolgreich, auch bis jetzt. Und dieses zweite Programm, das war vielleicht ein bisschen einfacher, dass das klappt, weil die Konkurrenz nicht so groß ist, aber es hat einfach beides geklappt. Und das ist irgendwie beeindruckend.
Ich glaube, das Alternative Program, was du angesprochen hast mit Kansas oder wie heißt
Will und
wie auch immer die Rennen heißen, ja. Lass uns sagen, 7, 8 Events.
Ja, ja. Dachte mir schon, dass du da nicht im Roster bist.
Ich musste ehrlich gesagt Material bestellen. Ich habe keine Ahnung, welche Mountainbike-Reifen es gibt oder, ja. Zum Glück konnte ich es einfach weiterschieben an jemand anders und der hat es dann gemacht. Lass uns ehrlich sein, was interessiert es dich, ob Nibali 20 Minuten irgendeinen Berg hochfährt, ja, und 1 Minute schneller ist als wer auch immer, oder Pantanis Zeit noch die beste ist, oder wer auch immer, Bernal 16 Minuten schneller als du einen 5 Kilometer Berg hochfährt, interessiert keinen Menschen, ja. Aber letztendlich, wenn du am Start stehst, neben einem wirklichen Profi, der irgendeinen Rucksack dabei hat und was weiß ich, welche Taschen an seinem Fahrrad hat und eine Lampe auf dem Kopf trägt, du sagst, okay, der ist jemand zum Anfassen, ja, jemanden, den du anfassen kannst, mit dem du reden kannst, mit dem du vielleicht mitfahren kannst, die erste Stunde, das ist viel interessanter und viel näher an der Realität von jemandem, der gerne Fahrrad fährt, als wie die Rekordzeit von Alpe d'Huez oder 9 Etappensiege bei der Tour de France oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist und ich hoffe, dass andere Teams uns da kopieren werden. Ja, ich gehe davon aus, aber ich hoffe es auch. Und ich hoffe, dass wir dadurch im Radsport im Allgemeinen mehr Fans gewinnen. Dass der Mensch, der hier an diesem Fluss, wo wir gerade sind, jeden Tag 10 Kilometer auf und ab fährt mit seinem Fahrrad, dass der vielleicht sagt, oh ja, ich möchte vielleicht auch mal 80 Kilometer fahren, oder ich war mal zu einem Radrennen, wo 3 Boa-Profis am Start sind mit dem Mountainbike. Ich glaube, dass es viel interessanter ist als Zeitfahrzeit und ein 55er Schnitt oder was auch immer.
Ich bin der absolute Obernerd und ich finde beides gleich interessant, aber ich stehe da völlig dahinter, was du gerade gesagt hast, und ich fand es von Anfang an, als ich es gelesen habe, den richtigen Weg und einen super interessanten Weg, und genauso wie du sagst, glaube ich, dass es auch sicher ist, dass das andere Teams kopieren werden, weil es
einfach, ich hoffe,
ein erfolgreiches Rezept ist im Moment.
Wenn es dann nicht zu professionell wird. Solange Ineos nicht einsteigt und versucht, überall Marginal Gains zu machen, bleibt der Sport auch so, wie er ist. Aber ich meine, jetzt dieses Jahr waren ja auch schon bei einigen Events, war ja Exxon am Start, also das amerikanische Pro Conti Team, also waren da, glaube ich, schon zum Teil auch 5, 6, 7 Pro Conti World Tour Profis da, also ich glaube, es wird schon angenommen und ich bin auch interessant, wo sich das hin entwickelt. Ich finde gerade den Mix, dass nur wenige Profis dran teilnehmen und dann zum Teil auch nicht Hobbysportler, aber halt Profisportler, ohne jetzt eigentlich Profis zu sein, ja dann diese Rennen auch gewinnen vor zum Beispiel euren Leuten. Und das finde ich halt mega geil, wenn die dann halt die einfach völlig stehen lassen und dann, ich meine, ihr habt einen amerikanischen Meister im Team und wird man jetzt auch nicht einfach nur mit einem Bein und dann wird der halt da abgestellt von jemanden, den wir noch nie gehört haben in Europa und das finde ich halt nicht wirklich mega interessant. Deswegen, ich hoffe, dass mehr Teams dran teilnehmen, aber ich hoffe eigentlich irgendwie auch, dass immer noch so ein bisschen so eine, nicht Nische bleibt, aber halt so von den Teams auch wirklich noch so als so als Abwechslung gesehen wird und nicht versucht, das irgendwie auch noch zu durchprofessionalisieren. Weil gerade so der Ansatz, den ihr da habt, mit Lachner und Morten, der ja eigentlich deswegen im Team ist, denke ich mal, dann würde ich es mal vermuten, so sieht es zumindest aus. Und finde ich eigentlich mega geil. Und ich meine, das sind halt alles Charaktere, ne? Also jetzt irgendwie einen Zahlenjongleur brauchst du ja nicht, einen Schicken, der nur auf seine Watt schaut. Ich glaube, der ist ja falsch aufgehoben bei solchen Rennen. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber so ein Typ wie Finney, ich weiß nicht, wie fit der momentan noch ist, aber der liegt sowas bestimmt auch mit seiner weiß gar nicht, wie man die Ader beschreiben soll.
Kreativ,
ja,
exzentrisch.
Ja, genau. Also ihr habt halt auch so ein Team, was da so extrem reinpasst. Ja, also ich kann mir halt einige Teams dann irgendwie auch schwer vorstellen fast.
Absolut.
Aber wen würdest du bei Quickstep da hinschicken?
Wen würdest du von LKT da hinschicken?
Von LKT? Gerade erstmal gar keinen.
Aber, das musst du probieren. Saugut.
Ja. Ihr habt da halt einfach, wie Basti schon sagt, ein mega, mega interessantes Team. So eine Zusammenstellung von verschiedenen Typen, Charakteren. Sieht man ja auch in den Videos auch mal ganz gut, auch in der sportlichen Leitung, ja. Und funktioniert halt irgendwie gut, ne? Also ihr wart echt unerfolgreich, muss man sagen, letztes Jahr und auch die Jahre zuvor. Also zumindest sicher nicht in dem Maße, wie ihr es selbst erwartet habt. Aber jetzt dieses Jahr ist ja schon herausragend. Die Ergebnisse im Frühjahr, wie ihr angefangen habt. Gerade das Mannschaftszeitfahren auf den Straßenrädern, da dachte ich schon, okay, das war...
Ja gut, ich glaube letztendlich unser Ziel ist, oder nicht, ich glaube, sondern ich weiß... Unser Ziel ist es nicht, das beste Team der Welt zu werden, sondern das populärste. Ja. Und daran arbeiten wir. Ja? Nee, erstmal. Wir arbeiten dran, das populärste Team zu werden. Und wir sind da auf einem guten Weg. Weil du das Mannschaftszeitfahren angesprochen hast. In Kolumbien. Als ich wusste, dass es ein Mannschaftszeitfahren gibt auf Straßenrädern, habe ich von unserem Laufradsponsor 8 tubeless Laufräder bestellen, machen lassen, bauen lassen, die die Straßenrennzulassung haben, die richtigen Reifen dazu bestellt, die richtige Kette dazu bestellt, den richtigen Pulli dazu bestellt. Und als wir denen die Räder geschickt haben nach Kolumbien, und sie sagt, okay, ja. Hab Adapter bauen lassen in Deutschland, in einer Firma, die was weiß ich was macht im normalen Leben. Dass wir ein 58er Kettenblatt draufschrauben können, basierend auf dem Profile von der Strecke. Und sind halt mit einem 58er Kettenblatt auf einem normalen Straßenrad, tubeless, 81er Laufräder gefahren und mit einer Mannschaft, die niemals dieses Zeitfahren gewinnen könnte, haben wir halt gewonnen. Ja. Und das zeigt dir, wie viel du machen kannst im Hintergrund, wenn du arbeitest. Und auf der anderen Seite, was wir gerade darüber gesprochen hatten, ist es einfach cool, dass du sagst, du hast eine Handvoll Leute in unserem Team, die Radsport an sich lieben, die nicht aus Europa kommen, sondern halt als Kinder schon durch die Wüste mit dem Rad gefahren sind oder wo auch immer die trainiert haben. Und das einfach wirklich lieben. Ja? Und sich nicht unbedingt selber verkaufen wollen und sagen, ich bin ein Social Media Guru, sondern die lieben Radfahren. Selbst wenn wir ihnen jetzt keinen Vertrag mehr geben würden nächstes Jahr, würden sie wahrscheinlich immer noch genau das Gleiche machen. Und ob sie jetzt ein T-Shirt anhaben oder ein Hawaii-Hemd, während sie durch Australien fahren, oder ein EF Education First Trikot, ist in dem Moment den Fahrern völlig wurscht. Und ich glaube, da haben wir die richtigen Fahrer für, und ihr hattet das kurz angesprochen, andere Teams haben das wahrscheinlich nicht. Da wird es dann ein bisschen kompliziert. Plus, du darfst natürlich nicht vergessen, UC gibt Vorgaben, 30 Fahrer maximal, Rennprogramm so, so, so und so. Leute fallen, Leute werden krank. Du brauchst jeden der 30. Ja. Und wenn der eine sagt, nee, nee, ich fahre durch Australien, und der andere sagt, ich bin gerade in Usbekistan, und der andere sagt, nee, nee, ich muss ein Mountaintop-Rennen in Taiwan fahren oder was auch immer wir machen. Ja, du hast halt nur eine Handvoll Radrennfahrer, ne, oder 30, und es ist nicht so einfach auch.
Gut. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, vor der ich einerseits so ein bisschen Schiss habe, andererseits aber auch nicht mehr, nachdem ich dich jetzt so ein bisschen kennengelernt habe, weil wenn du keinen Bock drauf hast, dann wirst du mir das sagen. Und aber du bist der Erste, der mir die Gelegenheit gibt, diese Frage zu stellen irgendwo. Und du bist eben so ein 90er, 2000er Profi mit allem, was dazugehört. Und kennst den Radsport jetzt und bist irgendwie ein Teil davon geworden, der, so wie das klingt, echt irgendwo die Leidenschaft erstens mal wiedergefunden hat und zweitens da einen tragenden Job hat. Und ich will nichts zu irgendwas aus der Vergangenheit fragen. Ich will eigentlich fragen, ob du so ein Gefühl dazu äußern kannst, wie sich der Radsport verändert hat in den Jahren, von denen aus du das als Beruf gemacht hast, als Fahrer, zu jetzt, wo du das als Beruf machst, als sportlicher Leiter und da irgendwo als Materialexperte.
Ja,
und jetzt
gut, ich weiß, worauf du hinaus willst. Letztendlich ist es einfach zu beantworten. Ja? Wenn du von mir gehört hast, dass wirklich einen Trainingsbeil in meinem ganzen Leben gesteckt habe, bedeutet, dass ich keinen Trainer hatte. Hat mich auch nicht interessiert. Ich hatte auch keinen Manager, ich hatte auch keinen Nutritionist, ich hatte auch keinen und so weiter. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen ins Detail und sagen, wir brauchen eine Aero-Brille. Ja, und ich sage, okay, irgendwo hört's auf. Ja? Aero-Handschuhe, Aero-Socken und so weiter sind natürlich deutlich. Training, Essen, Biorhythmus im Allgemeinen, Schlaf und so weiter. Wenn du das alles addierst und du guckst dir zum Beispiel so eine Etappe wie heute an, ja, wo die, wenn es leicht bergab geht, 70 fahren als Feld, wo keiner tritt, weil die Räder so schnell sind und weil die Klamotten so schnell sind und weil der Helm so schnell ist. Und wenn es leicht berghoch geht, die als Gruppe zusammen mit ein paar, die halt meinetwegen krank sind oder nicht, ja, die nicht mit können, einfach über so eine Welle drüber fahren, wo du denkst, hey, wir fahren halt immer noch 45 km/h, ja, und es ist immer noch ein Junge vorne draußen mit 3 Minuten und denkst dir, okay, das hättest du damals niemals geschafft. Wir sind damals niemals solche Geschwindigkeiten gefahren. Über 202 Kilometer. Und das Training mit, ich würde sagen, es ist ein anderer Sport. Es ist ein wirklicher Sport. Ein professioneller Sport. Und wenn du da nicht mitspielst, dann bist du, ich glaube, relativ schnell raus heutzutage, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Es hat mit dem, was wir früher trainiert hatten, wenig zu tun. Ich weiß, dass ich viele Sachen richtig gemacht habe im Nachhinein. Ich interessiere mich für Training nicht wirklich. Ich bekomme zwar jedes Training von den Fahrern, von denen ich es bekommen möchte. Ich gucke es mir kurz an, aber ich verstehe es nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ja? Ehrlich gesagt verstehe ich es überhaupt nicht. Aber ich sehe, dass ich die Sachen, die ich in meinem Zimmer, wenn es geregnet hat, auf meinen Home Trainer, oder wie man so ein Ding auch nennt, damals, dass ich die Dinger, die ich da gemacht habe, eigentlich richtig gemacht habe. Ja? Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn du heutzutage als junger Fahrer nicht das machst, was dein Trainer dir vorgibt, ein Trainer, der Ahnung hat, wirst du es wahrscheinlich nicht in die World Tour schaffen, gehe ich von aus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus. Und wenn du dann in der World Tour bist, um einer zu sein, der praktisch besser ist als die 200 anderen, wirst du dich daran 110% halten müssen. Da ist praktisch nichts mit hier McFlurry oder mit Nächte in irgendeiner Bar. Ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr so einfach ist. Und ich persönlich zum Beispiel möchte heutzutage kein Profi mehr sein. Wie sehr auch immer ich den Radsport mag. Ich bin happy mit dem, was ich jetzt machen darf. Und ich möchte kein Radprofi mehr sein.
Ich stelle mir gerade so verschiedene junge Leute vor, die wir kennen, die das hören. Aber ich bin sehr zufrieden mit dieser Antwort.
Nein, ja, die Sache ist die, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr brutaler Sport geworden. Ja? Und wenn du Glück hast, wirst du sehr viel Geld verdienen. Und wenn du Pech hast, gehst du leer aus. Es liegt an einem selber und an dem Talent, so wie du geboren bist, natürlich.
Ja. Du bekommst tatsächlich nächstes Jahr oder ab dem Winter deutschen Zuwachs im Team.
Richtig.
Deinen ersten deutschen Kollegen, einen jungen Fahrer, den wir auch alle persönlich kennen.
Hm.
Und der dann auch noch wahrscheinlich sowas wie ein Klassiker-Typ sein könnte.
Ja, hoffe ich doch.
Also der denkt ja wahrscheinlich, dass er gut lernen kann bei euch, wie man das so macht. Und dann wirst du ja wahrscheinlich auch einer sein, von dem man da richtig lernen kann. Hast du ihn schon auf dem Schirm? Hast du dir schon irgendwo Gedanken gemacht oder ist das noch nächstes Jahr?
Ja, wie gesagt, ich bin für Sportliche nicht zuständig. Mhm. Ja. Aber wir wissen schon, wo wir ihn reinschmeißen werden. Und ich habe ihn heute aufs Rad von Scully gesetzt. Einen von unseren Fahrern. Weil ich die Räder schon alle bestellt habe während der Tour und alle Teile vor der Tour bzw. während der Dauphiné bestellt habe und so weiter und so fort. Und möchte ich mir nicht zu nahe treten, aber er hat kurze Beine und einen langen Oberkörper.
Ja, ja, weiß, ist ja. Eine Ziege. Du darfst nur eine Ziege nennen.
Was übrigens nicht so schlecht ist für einen Radfahrer.
Wenn man Tom Bohnen zum Beispiel mal.
Ich wollte es gerade sagen, wenn du ein Foto nimmst von Tom US Postal im ersten Jahr und du nimmst eins von Jonas, dann und du überlappst die. Naja. Fakt ist, er wird einen 58er Rahmen bei uns fahren mit einem 15er Vorbau und einem 4D Vorbau, Lenker. Ja. Und los geht's. Ich mache ihn 1,5 cm Space da vorne rein und mal gucken. Zeit zum Lernen hat er nicht viel.
Mhm.
Habe ich ihm noch nicht gesagt, aber ich sag's jetzt gerade. Ja. Weil wenn er Head Newsblatt oder irgend sowas fahren muss, fährt er es nicht, um zu lernen. Ja. Er lernt wahrscheinlich während dem Rennen.
Wenn er von Peter von Petterham abgehängt wird, dann fährt er weiter, nämlich.
Auch dort wird er weiterfahren, weil ich werde nicht ihn anhalten.
Ja.
Und das ist sicher, dass ich nicht ihn anhalten werde. Also er hat ein Problem, natürlich. Und so lernt er dann relativ schnell, denke ich. Ist ein feiner Kerl, denke ich. Und die Parallelen vom Körperbau zu Tom sind extrem. Aber gut, Tom konnte natürlich wirklich treten. Ja, mal gucken, wo Jonas landen wird. Tom war auch kein Wunderkind. Hat sich zu einem entwickelt, wo ich sage, für mich war er der Allergrößte in meiner Zeit. Ja, und ist und wird auch immer ein ganz enger Freund bleiben. Mal schauen. Wir werden ihn da irgendwo in Belgien reinschmeißen.
Gucken, wo er rauskommt.
Ihn unterstützen. Und ich glaube, sagen wir es mal so, mein Chef hält große Stücke von ihm. Sehr große Stücke. Und wenn mein Chef große Stücke von ihm hält, dann der hat eigentlich Ahnung bei sowas.
Wer wird sein Trainer sein? Macht Javi selbst, oder?
Der Wiese ist eigentlich ein guter Trainer, kann ich dir sagen. Ja,
nein, ich meine, das ist auch gerade ernst. Ich meine, ich weiß
also ja. Sagen wir so, ich bin mir sicher, dass ich nicht sein Trainer werde.
Das haben wir jetzt schon mal erfahren.
Schon mal ganz sicher, ja. Und er kann sich gerne immer bei mir melden, wenn es ein Problem gibt.
Wenn es nicht um Training geht.
Wenn es kein Problem geht, würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht anrufen. Er wird wahrscheinlich... Wir haben unsere Rennfahrer gesplittet, so ein bisschen unter, wir haben nächstes Jahr 7 oder 8 sportliche Leiter. Jeder bekommt halt eine Handvoll Rennfahrer, die er ein bisschen folgt und ja. Ich glaube, ich werde ihn nicht nehmen. Ansonsten wäre es zu einfach.
Für ihn oder für dich?
Für beide. Ich denke, er wird bei Ken van Marke landen. Und denn da ist er in sehr, sehr guten Händen und ich glaube. Beste wäre, wenn Ken van Marke ihn trainieren würde. Wenn ich ganz ehrlich bin.
Ist der Bruder von Sepp, ne?
Oder richtig, der, richtig. Ja, er ist der Bruder von Sepp. Ken van Marke wäre ein guter Trainer für ihn. Und eine gute Person.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich bin keine gute Person für ihn. Wenn es um Training geht.
Wir haben noch einen abschließenden Punkt, den wir eigentlich mit allen unseren Gästen machen. Und zwar nennen wir das das Fahrer-Bingo. Und das sind zwei Fragen. Und zwar einmal, mit wem in deiner Karriere, jetzt sagen wir mal als Rennfahrer wirklich, bist du am liebsten zusammengefahren? Das muss kein Teamkollege sein. So, wen, wo hast du dich gefreut, wenn du jemanden im Feld getroffen hast oder mit dem du trainieren warst?
Im Feld getroffen oder trainieren?
Irgendjemand, der eine besondere Persönlichkeit für dich war, im positiven Sinne.
Ja, aber Training ist relativ einfach dann nachher, weil es vom Paddock wahrscheinlich oder.
Richtig.
Aber ich würde im Rennen eher interessanter finden. Jetzt sagen die auch vom Paddock.
Nee, für mich die Person, die am meisten Ausstrahlung hatte, war Pannenbrock. Und ich hatte einmal wie sagt man es auf Deutsch? Ja, sagen wir mal so. Es war kein Vergnügen. Ja. Ich durfte einmal mit Indo reinfahren. Da war ich noch relativ jung. Asturien-Rundfahrt. Und das werde ich auch nie vergessen. Die Ausstrahlung von ihm. Ja. Aber ansonsten die größte Ausstrahlung. Den besten Style. Beste Rennfahrer, den ich je getroffen habe, war Pannenbrock.
Frank Pannenbrock. Aber es ist. Du redest gerade von Indurain, ich meine, das ist halt so lange her schon, aber so alt bist du noch gar nicht. Es hört sich echt. Einige, die vor unseren Zuhörern, die haben wahrscheinlich noch nie Indurain gehört. Also die wissen, bin mir ziemlich sicher, nicht mal, wer Indurain ist. Hm. Auch die Generation gibt es mittlerweile. Und ja, schon krass.
Ja, das ist mal, wie alt ich bin. Ja.
Nee, du bist doch gar nicht so alt, das meine ich ja gerade. Also, du bist halt schon lange dabei.
Das hast du schon vor 10 Jahren gesagt.
Das ich.
Da hast du dann gar nicht auf Deutsch geredet, sondern du kamst halt irgendwie am Quickstep-Tisch vorbei und dann ging es natürlich auf Flämisch los und dann konnte ich da schon so viel verstehen, dass es darum ging, so hast du schon gesagt, ja, ich bin ja schon so alt und da warst du, glaube ich, gerade 33 vielleicht.
34 oder so. Ja gut, da fängt es an. Ja. Wie gesagt, Indurain durfte ich treffen, gegen Indurain durfte ich fahren, ist falsch. Mit ihm durfte ich Radrennen fahren. In Asturien. Wer schon mal in Asturien war?
Ist nicht flach. Also gibt es, glaube ich, keinen flachen Meter.
Da gibt es auch ein paar Andreas Schauf-Geschichten.
Ich weiß nur noch, dass ich da hing und wo auch immer. Und plötzlich hielt das komplette Peloton an. Asturien ist meistens warm. Damals war es eine Tour de France Vorbereitungsrundfahrt. Lass uns sagen, 3 Wochen vor der Tour. Er ist mit dieser Nalini Fleece Winterjacke gefahren und diesen Nalini langen Winterhosen. Ich hatte praktisch nicht mal Unterhemd an, ja. Dann war alle angehalten. Ich dachte, oh, endlich, Pinkelpause, ja. Und hat er seinen Mechaniker gerufen und dann ist der mit einer Tasche gekommen und hat seine Jacke ausgezogen und ein frisches Unterhemd und ein Trikot angezogen mit einer Nummer, weil bis dahin hat er nicht keine Nummer drauf. Seine Fleece-Hose ausgezogen und als er dann praktisch fertig war, sind wir alle weitergefahren und dann konntest du praktisch einen Countdown setzen und dann war ich in welcher Gruppette auch immer.
Das ist sogar, das ist halt wirklich, so kennst du ja die Storys auch mit Cipollini, der Ansagen gemacht, wann ein Radrennen gefahren wird und wann nicht. Das ist halt.
Ja, die sind auch wahr.
Ja, ich weiß,
Cipollini war auch eine Persönlichkeit, wo ich sehr froh war, dass sie da war. Ja. weil so konnte ich praktisch die ersten zwei Berge im Feld bleiben. aber Indurain Pannenbruck haben mehr Eindruck auf mich gemacht.
Womit hat das aufgehört? Mit welchem Fahrer? Mit welchem Fahrer hat das aufgehört? Also wirklich nach Cipollini gab es keinen mehr, oder?
In der Zeit, als ich noch persönlich auf dem Fahrrad saß, ist für mich Tom Bohnen gleichzusetzen mit diesen Leuten.
Ja gut, aber der hat dann auch nicht mehr so das Gruppetto eingeläutet, oder?
Also ich, ach so, du meinst jetzt hier so, die Sache.
Genau,
die, ja.
Diese Patronensache.
Ja, also das fällt so ein bisschen...
Das ist eine gute Frage. Kann ich nicht sagen.
Weil ich meine, für mich so war das Cavendish. Cavendish hat nie das Gruppetto... Also der war zwar immer da irgendwann, aber der hat das halt nie angesagt. Genau, der hat immer versucht, nochmal kaputt zu fahren. So, der hat dann nicht gesagt, obwohl er eigentlich der Fahrer gewesen wäre, der jetzt gesagt hätte so, okay, komm, wir bleiben jetzt hier mit, weiß ich nicht, 30 Mann zusammen oder so. Der hat dann immer noch in den Abfahrten und dann immer weiter versucht, das auseinanderzufahren. Also das war irgendwie so ein bisschen...
Ja, ist schwer zu sagen, wo das aufgehört hat.
Ich glaube, Kancha hätte es werden können oder sein wollen. Oder, er war halt viel zu egozentrisch und ich-bezogen, als dass er hätte für andere irgendwie einstehen. Also jetzt ohne ihm zu nahe treten, aber ich glaube eher, dass da immer so ein bisschen noch war, wo ist sein persönlicher Benefit bei der ganzen Aktion. Das ist natürlich bei anderen auch so, aber wie schon gesagt, so ein Patron wie irgendwie, keine Ahnung, dass man sagt, wir machen heute das und das oder wir machen ja, jetzt mal hier ruhig.
Berg machen wir mal ruhig.
Ja, genau, also das heißt nicht, dass ich das haben möchte, aber das haben wir ja wirklich nicht mehr. Das so,
boah, ich habe das schon vermisst.
So eine richtige Persönlichkeit einfach, wo man sagt, der steht so ein bisschen über allem und kann Sachen vielleicht auch positiv beeinflussen. Natürlich auch negativ, aber auch vor allem positiv.
Die Sache ist natürlich die, wenn es diese Person noch geben würde, wären die Personen wahrscheinlich heute Erster geworden bei der Deutschlandrundfahrt in der zweiten Etappe. Und dadurch, dass es die Person nicht mehr gibt, fahren wir halt einen 46er schnell.
Das stimmt natürlich auch wieder. Ja.
Und der Beste gewinnt.
Das ist eine sehr gute Aussage. Ja,
und ich glaube, der Beste sollte in einem Sport, der so professionell gehalten ist wie gerade eben, immer gewinnen.
Das ist eine Aussage, die auch ganz viel erklärt, über das man sich eigentlich keine Gedanken macht. Die Frage hatte noch einen zweiten Teil. Und zwar, wen hast du denn nicht gerne im Feld getroffen?
Nicht gerne? Ja, kommt drauf an. Ne? Wenn wir in den Bergen waren, komplette Baneste oder Onze-Team, ja? wenn wir auf der Flachen irgendwo waren, bin ich grundsätzlich nicht hinter Atienza gefahren.
Atienza.
Hm. War ein guter Radrennfahrer und ist ein super feiner Kerl, aber ich bin halt grundsätzlich nicht
hinter ihm. Ich glaube, mit dem sind wir, glaube ich, sogar. Atienza? Kann es sein? Bis wann hat er aufgehört? Nee, du, ist ein Basker, oder?
Keine Ahnung.
Aber ich ist ein Spanier.
Grundsätzlich nicht hinter ihm gefahren.
Warum? Aber ist ein Spanier, ne? Auf jeden Fall. Der ist ja bei Arjun ist ja auch noch gefahren, ein Jahr, oder?
Richtig.
Ja, genau.
Super, super, super feiner Kerl. Echt. Hab ihn eigentlich kennengelernt, richtig, dann nach seiner Karriere. Ich bin grundsätzlich, als es flach war und es irgendwie windig war, habe ich probiert zu vermeiden, hinter ihm zu fahren. Aber es ist nicht, dass ich irgendwas gegen ihn hatte. Ich hatte eigentlich keine wirklichen Feinde, glaube ich. Aber so wie du schon gesagt hast, so viele Leute haben auch nicht mit mir gesprochen. Also wie sollte ich da Feinde machen? Ja.
Ah, schön.
Wie gesagt, war vorhin nicht persönlich gemeint, sondern eher.
Aber auf der anderen Seite warst du dann doch auch nicht nur für Dominik Klemme immer derjenige, bei dem man hinten dran fahren sollte, wenn es mal flach oder windig war, sondern das war dann auch so die Ansage damals für mich bei Quickstep, so vom ersten Profirennen in Katar. Ja, fahr einfach hinter Tom her und wenn das nicht geht, dann guck einfach, wo der Clear fährt. So. Und das war dann auch im nächsten Jahr dann bei meinen ersten Klassiker Rennen so, dass dann gar nicht so guck nicht, wo Tom ist, weil der sollte ja dann eigentlich auch bei mir am Hinterrad sein und du guckst dann einfach, wo Clear fährt und da fahrt ihr dann auch. Das war dann so die Ansage auch wirklich bei der Teambesprechung.
Ja, irgendwie hat das ganz gut funktioniert bei mir da in Belgien halt. Warum auch immer.
Ich hab's ja, vielleicht, halt geliebt, weil du da 10 Jahre auch gelebt hast, ne? Weil da, die Ortskenntnis ist doch schon eine andere, wenn man täglich trainiert oder halt wenn man mehrmals im Jahr auf den Straßen fährt.
Also ich glaube, du brauchst ja schon das Gefühl, ne? Du musst ja irgendwie das Instinkt, den du einfach hast. Ja, ich glaube, das ist ja fast unabhängig, wenn du nach Katar kommst, erlebst du ja nicht. Da weißt du trotzdem mehr, wo du sein musst. Du kannst wahrscheinlich auf der Windkante nach Spanien gehen. Du siehst halt, wie die Fahrer reagieren, was passiert. Da denkst du nicht groß drüber nach, sondern reagierst ja einfach, weil es ein Instinkt ist. Ich glaube, das ist scheißegal, wo das auf der Welt ist, würde ich jetzt mal sagen. Es ist wie ein Sprinter. Ich meine, ein Sprinter, wenn du hast das Gefühl, du weißt, wann du gehen musst, du weißt es nicht. Wenn du es hast, dann ist die Zielgerade eigentlich auch egal.
Sehe ich auch.
Ich bin kein Sprinter, aber
wir sind so. Wir sind gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals irgendwo ein Pavé-Stück in Belgien oder so gefahren sind im Training. Sind wir nie. Wir sind auch nie die Berge gefahren, die wir da fahren. Weil wir hatten nur Trainingslaufräder, wieso sollten wir die kaputt machen? Ja. Wir sind halt einfach, da gibt es zu jedem Pavé-Berg gibt es auch einen Asphalt, parallelen Asphaltberg und den sind wir praktisch gefahren. Also du hattest zwar eine Straßenkenntnis, aber die Strecke bist du praktisch im Recon mal abgefahren oder eben auch nicht.
Ich würde das jetzt hier abschließen und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich bin hier nicht umsonst hergefahren.
Das hat sich gelohnt, oder?
Ja,
4 Stunden Autofahrt.
Das war schön.
Kann ich fast nicht glauben.
Für 4 Stunden Podcast.
Guck mal, der Andreas hat uns vor der Folge gesagt, er ist auf jeden Fall einer, der nicht viel redet. Das haben wir doch auf jeden Fall hier mal widerlegt, würde ich sagen.
Und ich muss sagen, du hast wie Dominik Klemm oder wie Henrik Werner auch so eine ruhige Stimme, die die mich ja gut einschlafen lässt, auf jeden Fall.
Das ist schon mal gut.
Vielen Dank.
Paul hat heute wieder was gelernt. Dann kann er immer beruhigt einschlafen, glaube ich.
Nein, doch, auf jeden Fall.
Träumst du auch so ein bisschen von dem, wie heißt es, Zieler?
Von dem was?
Zieler? Wie heißt das Ding für die?
Ceiling.
Ceiling?
Das habe ich jetzt wirklich, das finde ich mega interessant.
Siehst du? Ist auch mega interessant.
Ja, vielen Dank.
Ciao, Dankeschön.
Ja, dass bitte.
Du mein Interview gegeben hast.
Genau. Und wir sehen uns morgen wieder auf der Straße.
Genau.
Ja, dann tschüss, würde ich sagen. Ne? Ja.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank und tschüss.